Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wenn wir über das Handeln Gottes in dieser Welt nachdenken, dann fällt uns eines auf. Gott schreibt seine Heilsgeschichte so ganz anders, als es dem Denken und den Vorstellungen von Seiten der Menschen entspricht. Wenn wir das Weihnachtsgeschehen hätten planen müssen, dann wäre alles ganz anders gelaufen. Da können wir ganz sicher sein. Gott ist eben der ganz andere und handelt ganz anders, als es unserem natürlichen Denken entspricht. Und das führt auf der einen Seite zu einer völligen Ablehnung Gottes und auf der anderen Seite zum Staunen und zur Anbetung Gottes. Und zwar da, wo der angeborene Widerstand des menschlichen Herzens gegenüber Gottes Heilswegen durch Gottes Gnade überwunden wird. Und so begegnen wir hier in unserem Text Wahrheiten, die uns an diesem Weihnachtstag zur Anbetung führen sollen. Zunächst geht es um Gottes Treue. Und zwar um seine Treue dem Hause David gegenüber. Das Königshaus David gelangte unter Salomo zu seiner höchsten Blüte. Und danach ging es bergab. Unmittelbar nach Salomo kam es zu einer Teilung des Staates in ein Nord- und in ein Südreich. Und das war Gottes Strafgericht über den Götzendienst Salomos in seinem Alter. Die Geschichte danach war sehr wechselhaft. Es gab gottlose Könige, es gab gottesfürchtige Könige. Und zur Zeit Jesu glich das Haus David unter der Knechtschaft der Römer einer zerfallenen Hütte, wie es der Prophet Amos prophezeit hatte. Politisch, wirtschaftlich und geistlich kam es also die Jahrhunderte hindurch zu einem enormen Niedergang. Heute würde man sagen, das Haus David kannst du vergessen. Das kannst du abhaken. Aber Gottes Gedanken und seine Wege sind eben nicht unsere Gedanken und unsere Wege. Sie sind höher als alles menschliche Urteilen. Und so gefiel es Gott, seinen Messias im Hause David geboren werden zu lassen. Sowohl Josef, der Pflegevater Jesu, als auch Maria, seine Mutter, gehörten zum Hause David. So lesen wir hier. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Gott ist und bleibt getreu, so heißt es in einem schönen Chorlied. Er steht zu seinen Verheißungen, er steht zu seinem Wort. Seine Berufungen und seine Gaben können ihn nicht gereuen. Und so lesen wir im Propheten Amos das Wort, das später der Apostel Jakobus auf dem sogenannten Apostelkonzil zitiert hat. Apostelgeschichte Kapitel 15. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten. Die Treue Gottes ist eine der schönsten Wesenszüge Gottes und sie erstrahlt besonders dort, wo Menschen ihrer nicht würdig sind. Dass es so trostlos aussah im Hause David, war einzig und allein auf die Untreue des Volkes Gottes zurückzuführen. Doch des Menschen Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Es gibt da ein schönes Wort im Römerbrief, das diese Tatsache bezeugt. Im dritten Kapitel schreibt der Apostel Paulus: Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Wenn das in der Geschichte der Menschheit der Fall gewesen wäre, dass die Untreue des Menschen Gottes Treue aufgehoben hätte, dann würde diese Welt gar nicht mehr existieren. Gott ist und bleibt treu, trotz der Untreue von Seiten der Menschen. Gott lässt sich ein armes und geringes Volk über, wie Zephania es sagt, um sich darin zu verherrlichen. Und genau das tut er im Weihnachtsgeschehen. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Gott steht also zu seinen Verheißungen. Dazu noch ein Wort aus dem ersten Chronikerbuch, Kapitel 17, die Verse 11 bis 14, eine Weissagung, die sich eben im Weihnachtsgeschehen in wunderbarer Weise erfüllt hat. Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei ewiglich. Es geht also über Salomo hinaus und deutet hin auf das Kommen des Messias. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Nun, Gottes Treue gilt auch seiner Gemeinde in unserer Zeit. Er lässt sich einige übrig, die in sich selbst elend und arm sind, überzeugt von ihrer Ohnmacht, der Sünde gegenüber, dem Satan gegenüber, dem Tod gegenüber, die aber ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Das sind die sogenannten Stillen im Lande, so nannte man sie früher, zu denen auch damals eine Maria gehörte, eine Elisabeth, ein Zacharias und wie sie alle geheißen haben. Und es gibt sie auch heute noch, die sogenannten Stillen im Lande. Das sind solche, denen es nicht um die Anerkennung der Gemeinde Jesu in dieser Welt zu tun ist, sondern die bereit sind, die Schmach Christi zu ertragen, zu erdulden. Denen es auch nicht um eine Wohlfühlgemeinde zu tun ist, sondern denen es einzig und allein zunächst um das Wort vom gekreuzigten Heiland geht. Und in seiner Treue offenbart Gott auch in einer Zeit des Abfalls seine Herrlichkeit in den Herzen dieser Menschen. Er lässt sein Licht erscheinen und scheinen bei aller Finsternis dieser Welt. Gott ist und bleibt getreu. Das wollen wir also zunächst festhalten, davon leben wir, nicht nur in der Weihnachtszeit, das ist klar. Und so gelten all diese wunderbaren Wahrheiten, die wir jetzt im Weihnachtsgeschehen bedenken, ja nicht nur für die Weihnachtstage, das ist uns allen klar, sondern eben für das ganze Jahr und für jeden einzelnen Tag des gesamten Jahres. Aber in dieser Weihnachtszeit denken wir eben besonders an bestimmte Geschehnisse, in denen Gott seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Also Gott wird sich einige übrig lassen, auch in unserer Zeit. Innerhalb der großen Christenheit, in der es zu einem rasanten Abfall gekommen ist schon und noch vermehrt kommen wird. Eine Schar, die in sich selbst nichts ist und die sich einzig und allein stützt auf die Gnade Gottes, auf das, was Gott in Christus getan hat und was er tut, auch heute noch in den Herzen einzelner Menschen. Gott ist und bleibt getreu. Zu diesen Stillen gehörte also auch, wie wir bereits gesagt haben, zu diesen Stillen im Lande, Maria. Und hier möchte ich besonders auf die Anrede von Seiten des Engels hinweisen. Vers 28, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. Was hat man aus der biblischen Maria gemacht? Eine Himmelskönigin. Übrigens, das ist interessant zu wissen, dass Europa Anfang des 20. Jahrhunderts der Himmelskönigin, der Maria, geweiht worden ist. Es ist interessant, diese religiösen Zusammenhänge zwischen Staat, zwischen dem Aufkommen des alten römischen Reiches, also dessen, was wir Europa als Europa bezeichnen, und der Religion. Diese Zusammenhänge muss man einfach vermehrt auch sehen und erkennen. Eine Himmelskönigin also, eine Mittlerin zwischen Gott und dem Menschen. Was hat man alles aus Maria gemacht? Eine Frau ohne Erbsünde, die also nicht teilhat an der Sünde Adams. Das ist ein schreckliches Zerrbild der Maria, mit der wir es in der Bibel zu tun haben. Dieser Umstand mag durchaus dazu geführt haben, dass innerhalb der evangelischen Christenheit verhältnismäßig wenig über Maria gepredigt worden ist. Das ist also eine Art Gegenreaktion. Das ist ja typisch für den Menschen. Es sollte uns aber nicht davon abhalten, über Maria nachzudenken und sie in das rechte Licht der Heiligen Schrift hineinzustellen. Von daher zu verstehen, was sie uns zu sagen hat. Sicherlich war Maria ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Das können wir mit Bestimmtheit sagen. Ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Von Gott dazu bestimmt, die leibliche Mutter des Sohnes Gottes zu sein, des Messias. Und ferner war sie in ihrem Verhältnis zu Josef frei von jeder moralischen Verfehlung. Josef hätte sie beinahe verlassen, als er erfuhr, dass sie schwanger war. Er wusste ja, dass zwischen ihm und Maria vor der Ehe nichts Intimes gelaufen war. Er musste also davon ausgehen, dass sie etwas mit einem anderen Mann gehabt hatte. Nun, Gott griff ein und hielt seine Hand über Maria und auch über Josef, sodass er davon abgehalten wurde, sie zu verlassen. Wir lesen das im Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 20. Nachdem also Josef bei sich gedacht hatte, sie heimlich zu verlassen, als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Die wurde hier schon als seine Frau bezeichnet, weil Verlobung praktisch identisch war mit Heirat, nur dass man seine Braut, seine Verlobte noch nicht heimgeführt hatte, dass die Ehe praktisch noch nicht vollzogen worden war. Deshalb wird sie hier schon als seine Frau bezeichnet. Das war damals so. Fürchte dich also nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Gott greift also hier ein, hält seine Hand über Maria. Also das müssen wir alle beherzigen und auch so sehen. Maria war also eine wirklich vorbildliche Frau, ein vorbildliches junges Mädchen in moralischer Hinsicht. Und da ist sie ein gutes Beispiel und ein gutes Vorbild für junge Leute auch in unserer Zeit, besonders auch in der Gemeinde Jesu, wo diese Dinge ja gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Also das müssen wir so stehen lassen. Das ist eine wunderbare Sache. Und doch, die andere Seite ist die, dass Maria eine Sünderin war, wie alle anderen Menschen auch. Was ihr widerfuhr, war Gnade Gottes. Ich lese noch einmal den 28. Vers. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. In Vers 30 heißt es: Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Nun bedeutet Gnade hier zunächst eine besondere Segnung von Seiten Gottes. Gott wollte sie also in einer speziellen, in einer ganz besonderen Weise gebrauchen zu seiner Ehre, um seinen Heilsplan auszuführen. Gott gebraucht ja immer wieder menschliche Werkzeuge dazu. Insofern, in dieser Weise können wir das Wort Gnade hier zunächst einmal verstehen. Aber wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, dann fällt uns auf, dass Maria erschrak, als der Engel des Herrn zu ihr kam und sie ansprach. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht. Warum sagt der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht? Nun, weil sie zutiefst erschrocken war, auch wenn es hier nicht ausdrücklich erwähnt wird. An anderer Stelle lesen wir das, beispielsweise als der Engel Gabriel zu Zacharias, zu diesem Priester kam und ihm die Geburt seines Sohnes ankündigte. Da heißt es: Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Oder denken wir an die Engel auf den Feldern, an die Hirten auf den Feldern zu Bethlehem. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Also fürchtet euch nicht. Sie erschraken zutiefst. Und das finden wir immer wieder in der Bibel, dass wenn Menschen himmlischen Wesen begegneten, dass sie dann zutiefst erschraken, zu Tode erschrocken waren. Wir denken an die Eltern eines Simson. Zu Tode erschrocken waren. Warum denn? Nun, weil sie angesichts der Herrlichkeit Gottes ihre Sündhaftigkeit erkannten oder sich ihrer Sündhaftigkeit ganz neu bewusst wurden. Sie wussten, sie konnten vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Wenn das Licht hineinscheint in die Finsternis, dann erschrickt der Mensch. Dieses Erschrecken ist absolut notwendig, damit ein Mensch dann zu der frohen Botschaft durchdringen kann: Fürchte dich nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Freu dich darüber. Es gibt Vergebung der Sünden. Und insofern ist dieses Wort aus dem Munde des Engels Gabriel nichts anderes als der Zuspruch der Vergebung ihrer Sünden. Fürchte dich nicht, Maria. Das heißt, es gibt Gnade für dich. So müssen wir dieses Wort Gnade gefunden eben auch hier verstehen. Einen besonderen Auftrag zur Verherrlichung Gottes empfängt der Mensch immer dann, wenn er Vergebung empfangen hat. So lernen wir es auch in Jesaja Kapitel 6 aus der Berufung oder dem Berufungsgeschehen des Propheten Jesaja. Er wird gereinigt von seiner Sünde und bekommt dann den Auftrag. Das hängt immer zusammen. Gott hat einen besonderen Auftrag hier für Maria. Aber das hängt eben damit zusammen, dass ihr Vergebung ihrer Sünden gewährt ist. Und das bedeutet doch nichts anderes, als dass Maria eine Sünderin war, wie alle anderen Menschen auch, die Vergebung der Sünden nötig hatte. Sie war mit Sicherheit eine Frau, das waren sie alle, die sogenannten Stillen im Lande. Sie war mit Sicherheit eine Frau, die unter der Sündhaftigkeit ihrer menschlichen Natur litt und die Bedeutung der Opfer, die im Tempel dargebracht wurden, für sie wichtig war. Die Bedeutung der Opfer, Vergebung der Sünden, Zudeckung der Schuld im Blick auf das, was dann der Messias einmal für sie tun würde. Sie wusste angesichts der Heiligkeit Gottes, dass sie den Zorn Gottes verdient hatte. Sie wusste aber auch etwas von der Gnade Gottes für Sünder. Sie suchte Gnade. Du hast Gnade gefunden. Sie suchte Gnade vor Gott. Darum heißt es hier, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Nun, es ist gut, wenn wir immer wieder darüber nachdenken, was Gnade eigentlich beinhaltet. Was Gnade eigentlich bedeutet, das ist ja ein Wort, mit dem wir immer wieder umgehen, das für uns so geläufig ist. Und alle Begriffe, die wir gebrauchen in unserem Glaubensleben, stehen in der Gefahr, innerlich entleert zu werden. Je öfter wir damit umgehen, es ist eine ganz, ganz große Gefahr. Wer macht sich schon tiefere Gedanken über das Wort aus Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Wer denkt schon intensiver darüber nach? Das ist so klar und so selbstverständlich für uns. Und so auch der Begriff der Gnade. Und darum ist es wichtig, damit wir es immer wieder recht fassen und darüber froh und glücklich werden, zu bedenken, was Gnade eigentlich bedeutet. Denken wir noch einmal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er kommt nach Hause, was hat er verdient? Gar nichts hat er verdient. Überhaupt nichts. Er hat alles verspielt. Er hatte gar keine Zukunft mehr. Es war gar nicht so sicher, dass sein Vater ihn als Tagelöhner anstellen würde. Das war ja zunächst sein Wunsch, den er auch bei sich selbst geäußert hat. Das war gar nicht so sicher. Er hatte kein Recht mehr darauf. Der Sünder hat alle Rechte verloren. Es gibt keinen einzigen Segen, den wir verdient haben, weil wir durch und durch verdorben sind von Natur aus. Das ist Gottes Urteil über uns. Weil wir denken da von Natur aus ganz anders darüber. Wir haben das eine oder andere verdient. Deshalb strengen wir uns oft so sehr an. Damit man uns auch dementsprechend belohnt. Aber die Bibel sagt doch ganz klar und deutlich, dass der Mensch so tief gefallen ist, dass er nichts anderes verdient hat als die Hölle, als die ewige Verdammnis. Das ist das Urteil Gottes über den Sünder. Und als nun der verlorene Sohn nach Hause kommt, da läuft ihm der Vater entgegen. Das ist Gnade. Gott kommt uns immer entgegen. Das ist Gnade. Und umarmt ihn so, wie er ist. Er schickt ihn also nicht erst unter die Dusche und sagt, dann werde ich dich in meinen Arm nehmen. Ja, du stinkst. Sondern er nimmt ihn so, wie er ist. Anschließend mag er unter die Dusche gegangen sein. Und dann ein Fest gefeiert zu haben. Ganz gewiss. Aber er nimmt ihn so, wie er ist. Das ist Gnade. Das ist das Wesen der Gnade, dass Gott uns umarmt, so wie wir sind. So dürfen wir kommen. Auch jetzt noch als Gläubige. Das haben wir ja nicht ein für alle Mal hinter uns gelassen, sondern wir erkennen ja immer wieder unsere Unwürdigkeit und die Verdorbenheit unseres Herzens. dann dürfen wir kommen und dürfen uns freuen an der Gnade und Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters, geoffenbart in seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Nach dem Gesetz haben wir gar nichts verdient, den Tod, die Verdammnis. Nach der Gnade sind wir wieder eingesetzt als Kinder Gottes, Vergebung der Sünden, ewiges Leben, ewige Herrlichkeit. Das muss man sich mal vorstellen, das können wir uns ja nicht vorstellen. Ewige Herrlichkeit, unaufhörliche, ständige, herrliche Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel, mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, und auch untereinander nichts, was uns mehr trennen könnte, was uns betrüben könnte im Miteinander. Ganz wunderbar. Um sagen zu können, du Begnadigte, musste Jesus später am Kreuz für die Sündhaftigkeit Marias sterben. Seht mal, und das ist so wichtig, dass man ihr diesen falschen Glorienschein, den man ihr umgetan hat, dass man ihr den wegnimmt. Und wenn sie jetzt in der Lage wäre, sich dazu zu äußern, dann würde sie Amen, Amen, Amen sagen. Sie war eine Sünderin, für die der Herr Jesus Christus am Kreuz sein teures, kostbares Blut dann später vergossen hat. Der Vater im Himmel wandte sein Angesicht von seinem Sohn ab, als er seinen Zorn über seinen Sohn stellvertretend ergoss, wandte sein Angesicht von seinem Sohn ab. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott zog sich von seinem geliebten Sohn zurück, weil er sich eins gemacht hat mit der Sünde der Maria und auch mit unserer Sünde, um sich dann der Maria und uns zuwenden zu können, in seiner ganz, ganz großen Liebe. Gnade ist ein Geschenk Gottes für Sünder. Völlig umsonst, unverdient, wie es der Prophet Jesaja seinen wunderbaren Worten sagt, in Kapitel 55, er fordert auf dazu, zu kommen, zu kaufen. Nun, das Wort kaufen erinnert uns daran, dass wir etwas bringen müssen, eine Gegenleistung bringen müssen, aber das ist ganz anders gemeint, das hören wir jetzt hier auch wohl an. Alle, die ihr durstig seid, Jesaja Kapitel 55, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Also, ohne Geld. Kommt her und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Was hindert den Menschen daran, zuzugreifen, zu kommen, so wie er ist? Die Antwort lautet sein Stolz. Der Stolz des menschlichen Herzens. Wir sind eher bereit, auf unseren Knien nach Rom zu rutschen, als uns von Gott ohne unser Verdienst und Würdigkeit beschenken zu lassen. Das ist unsere Natur. Wir tun alles, um diesem einen entgehen zu können, nämlich dass wir uns beugen und sagen, Herr, so bin ich. Ja, so bin ich. Möchte gerne, dass es anders wäre, und zwar um deinetwillen, nicht um meinetwillen. Aber so bin ich. Aber so nimmst du mich auch und so hast du mich genommen. Das ist Gnade. Wir kommen zu dem göttlichen Geheimnis, Gott geoffenbart im Fleisch. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Geduld und Konzentration. Gott geoffenbart im Fleisch, wie es der Apostel Paulus im Timotheusbrief nennt. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das ist die Ankündigung des Engels. Maria fragt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und Antwort von Seiten des Engels. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Es geht also um das Geheimnis der Jungfrauengeburt. Es gibt kein Evangelium ohne Jungfrauengeburt. Ich habe einmal an einem Seminar teilgenommen, da wollte man das fein übergehen, weil einige da waren, wenn nicht alle oder viele, die damit nichts anfangen konnten. Da wollte man die Frage nach der Jungfrauengeburt einfach schweigend übergehen. Nein, das kann man nicht übergehen. Das ist zentral, das ist ganz wichtig. Wer nicht an die Jungfrauengeburt glaubt, der hat keinen echten Glauben. Ohne Jungfrauengeburt gibt es kein Evangelium. Es ist allerdings ein Geheimnis. Der Heilige Geist wird über dich kommen, heißt es hier. Und ich wurde daran erinnert, dass es in 1. Mose Kapitel 1 bei der Schöpfung heißt, dass der Geist Gottes schwebte, brütete über dem Wasser. Und dann heißt es sofort, und Gott sprach. Und wenn hier davon die Rede ist, dass der Heilige Geist sie überschatten würde, dann hat das immer etwas zu tun mit dem Wort Gottes. Gott hat gesprochen. Da können wir ganz sicher sein. Das Wirken des Heiligen Geistes geschieht nicht ohne das Wort Gottes. Immer im Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist brütete über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der Heilige Geist überschattete die Maria und auch wenn es hier nicht ausdrücklich erwähnt wird, können wir absolut sicher sein, Gott sprach sein Wort. Und es geschah, dass im Leibe der Maria, im Schoß der Maria, neues Leben entstand. Ganz sicher durch Gottes Wort. Dennoch bleibt alles ein Geheimnis. Dass Jesus wahrer Mensch war, damit hat man heute kein Problem. Dass er wahrer Gott war und wahrer Gott ist, das können nur die wenigsten fassen. Um unser Stellvertreter sein zu können, musste unser Herr Jesus Christus Mensch werden. Er musste Fleisch und Blut annehmen. Und Johannes sagt das ja auch. Wir haben ihn gesehen und unsere Hände haben ihn betastet. Er hatte keinen Scheinleib, wie die Gnostiker das in der damaligen Zeit behaupteten, sondern das war ein wahrer Mensch, mit dem wir es zu tun gehabt haben. Um sündlos zu sein, um die Reinheit und Heiligkeit des Vaters wiederzuspiegeln, musste er gleichzeitig wahrer Gott sein. Der Herr Jesus sagte zu den Juden, er fragte die Juden, wer von euch kann mich auch nur einer einzigen Sünde zeihen? Wer von euch? Niemand konnte es. Diese Göttlichkeit der Person Jesu finden wir immer wieder, gerade auch in den Evangelien. Seine Vollmacht über die Natur gefalten. Seine Vollmacht über den Tod. Er weckte die Toten auf. Seine Vollmacht über jede Art von Krankheit. Er machte die Blinden sehend, die Lahmen gehend, die Tauben hörend. Welch eine göttliche Vollmacht. Ganz wunderbar, er war wahrer Gott. Immer wieder wird das bezeugt in der Heiligen Schrift. Und Luther hat einmal gesagt, man drehe sich um, wie man wolle. Wer sich nicht gern selbst betrügen und irren will, der wird an diesen Worten nicht vorbeikommen. Er muss dies Kindlein, das von Maria geboren, als rechten und ewigen Gott akzeptieren. Aber wie alle Artikel in unserem Glauben vor der Vernunft närrisch und lächerlich erscheinen, also auch dieser. Das stößt alle Weltweisheit vor den Kopf und ärgert sie. Und wenn die Welt noch lange stehen sollte, wird man wohl inne werden, was der Teufel durch die Rotten wieder diesen Artikel aufbringen wird. Und da hat Luther ein wahres Wort gesagt. So ist es auch gekommen, bis in unsere Zeit hinein. Wer glaubt schon von den Theologen, von denen, die gestern auf der Kanzel standen und meinten, das Recht zu haben, über Weihnachten zu sprechen. Wer glaubt schon von ihnen an die Jungfrauengeburt? Wer glaubt schon daran, dass Jesus wahrer Mensch war und wahrer Gott zur gleichen Zeit? Auch jetzt ist er wahrer Mensch und wahrer Gott als der erhöhte Herr. Wer glaubt schon daran? Luther spricht von den Rotten, die wieder diesen Artikel streiten. Unsere Väter, unsere Glaubensväter, die hatten einen klaren Blick dafür. Lass uns hineinschauen in dieses schöne Lied. fröhlich soll mein Herz springen. Da heißt es, heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindt sich mit unserem Blute. Sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt, über alle Maßen. Gott gibt, unserem Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren. Gott wird Mensch. Und dann sehen wir die Verbindung sofort zum Kreuz. Dafür hatten die Glaubensväter und Glaubensmütter einen klaren Blick. Er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden. Unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod Gnad und Fried erwirbet. Und was meint er? Dieser Text, über den wir jetzt hier sprechen, dieser Text wurde damals in der altkirchlichen Ordnung in der Passionszeit verlesen. Er gehörte mitten hinein in die Passionszeit. Also bevor man den Weg zum Kreuz ging und nachvollzog, den Leidensweg unseres Herrn Jesus, beschäftigte man sich dann noch einmal mit der Krippe, mit seinem Anfang. Und da sehen wir den Zusammenhang zwischen Krippe und Kreuz. Diese wunderbare Verbindung. Das Kreuz steht schon hinter der Krippe. Johann Sebastian Bach hat das in seinem Weihnachtsoratorium sehr schön zum Ausdruck gebracht. Er lässt das Lied »Wie soll ich dich empfangen?« singen mit der Melodie des Liedes »O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmach und voller Hohn«. Sehen wir auch da die klare Sicht für diesen Zusammenhang. Krippe und Kreuz. Und zum Schluss, ihr Lieben, zum Schluss sehen wir, dass Maria der Botschaft des Engels glaubte. Und so heißt es hier, am Ende dessen, was Elisabeth, als Maria Elisabeth besuchte, Elisabeth zu ihr sagte, dass Maria wirklich dem Wort Gottes geglaubt hat. Selig bist du, die du geglaubt hast. Und so war es auch. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ihre Frage also, wie soll das zugehen, war keine Frage des Zweifels, des Unglaubens. Im Unterschied zu dem, was sich da bei Zacharias abspielte, der ein Priester war, der es eigentlich viel besser hätte wissen müssen, als Gott ihm die Geburt seines Sohnes ankündigte in seinem Alter und Elisabeth war unfruchtbar. Er glaubte nicht. Er glaubte nicht. Maria glaubte den Worten des Engels. Und das ist der entscheidende Unterschied. Glaubst du dem, was die Schrift sagt, dem, was das Evangelium sagt, oder glaubst du nicht? Wie steht es da mit uns? Viele feiern Weihnachten, das brauche ich nicht zu betonen, aus Tradition. Viele können gar nicht fröhlich sein, wirklich fröhlich und froh sein über das, was dort geschehen ist, weil sie nicht glauben, sie haben keinen Glauben. Wie steht es mit uns? Glaubst du, dass der Herr Jesus von der Jungfrau Maria geboren, wahrer Gott und wahrer Mensch, dein Retter ist, der für deine Schuld, für deine Sündhaftigkeit am Kreuz sein Blut vergossen hat? Glaubst du das? Wenn du das glaubst, ist Weihnachten wirklich für dich Weihnachten. Dann ist er nicht nur vor 2000 Jahren geboren, sondern dann ist er in deinem Herzen geboren. Dann kannst du von Herzen sagen, Christ, der Retter ist da. Christ, mein Retter ist da. Selig bist du, die du geglaubt hast. Amen.